gestimmt jetzt.
So. Schön wieder hier zu sein nach knapp 3 Wochen Abwesenheit. Und ich möchte ganz viele liebe Grüße von den Geschwistern aus München übertragen, wo Steffi und ich ja letzte Woche waren, beim Gottesdienst. Und wir haben ja mit Geschwistern aus England, die uns auch bei der Taufe damals begleitet haben, so einmal im Jahr so ein Treffen. Und das war jetzt dieses Jahr in München letzte Woche. Und das war toll, das war inspirierend. Und diesem Treffen verdankt ihr jetzt auch den Titel oder den Inhalt der Predigt. Wir hatten eine Hausgruppe gemacht am Freitag und das war sehr inspirierend. Und da möchte ich versuchen, so einige Elemente in der Predigt jetzt auch mit euch zu teilen. Wer jetzt gleich gehen muss, aus irgendwelchen Gründen, braucht eigentlich nur das Herrn mal von Joachim in Erinnerung zu behalten, weil das wäre jetzt die Zusammenfassung von dem, was ich sage. Wer also das Gefühl hat, er kann den Rest des Tages besser verbringen, kann eigentlich gehen, weil viel mehr werde ich nicht sagen. Ich werde es vielleicht nur noch von der anderen Seite beleuchten. Aber das ist das, was ihr euch behalten müsst. Das war nämlich sehr gut und das war genau das, was ich eigentlich auch sagen möchte. Carla hat ja die beiden Stellen vorgelesen und ich möchte euch gerne mal 3 Anregungen mit auf den Weg geben, bevor ich die Stellen nochmal lese. Die eine ist, wie unterscheiden sich das Verhalten, die Annäherung an Jesus von den beiden? Also einmal von dem, in meiner Übersetzung, der Luther-Übersetzung ist es entweder der reiche Jüngling oder der Oberer, der sich also in der ersten Erzählung Jesus nähert. Und beim zweiten ist ja Zachäus, der sich ganz anders nähert. Also wo seht ihr die Unterschiede von dem, was ihr noch erinnert? Und wenn ich es wieder vorlese, überlegt euch mal, wo würdet ihr die Unterschiede sehen, wie die beiden Jesus begegnen? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, behandelt Jesus eigentlich beide gleich? Warum sagt er dem reichen Jüngling, verkauf alles, was du hast, folge mir nach? Bei Zachäus sagt er das nicht. Im Gegenteil, Zachäus kann ihm diktieren, welche Bedingungen er hat. Und Jesus scheint darauf einzugehen. Warum? Die dritte, er nennt Zachäus einen Sohn Abraham und er redet ihn auch mit Namen an. Das macht er bei dem Oberer nicht. Wir wissen gar nicht, wie der heißt. Warum macht er das? Bei Zachäus aber eben nicht bei dem reichen Kaufmann. Also diese 3 Punkte vielleicht so im Kopf behalten. Ich lese das jetzt nochmal vor. Und dann gehen wir gemeinsam durch. Und dann ist auch irgendwann Mittagessen. Also Lukas 18, 18 bis, ich lese einen Tick weiter, 26. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Das ist ja auch schon mal irgendwie eine ungewöhnliche Antwort. Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir nur noch eines, nur noch dieses eine. Verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Denn es ist leichter, als ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, die das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das war die erste. Jetzt ein etwas anderes, gegensätzliches Verhalten, Lukas 19. Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Auch reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit seinen Freunden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt? Zachäus aber trat vor dem Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das ist im Übrigen, was im 2. Moses praktisch verlangt wird, wenn man etwas gestohlen hat. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Ja, wie unterschiedlich die Reaktion. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, vielleicht sind einige von euch, die sich da wiederfinden. Ich denke, erstmal fällt auf, dass natürlich im ersten Beispiel eine gewisse Selbstsicherheit da ist. Jesus hat ja die unglaubliche Eigenart, dass er genau weiß, mit wem er redet, und er kennt das Herz, bevor die Leute den Mund überhaupt aufmachen. Das heißt, man kann ihm nichts vormachen. Das, was wir gegenseitig manchmal ganz gut schaffen, schafft man bei Jesus nicht, weil er kann durch dich durchsehen und er sieht genau, was deine wahren Motive sind und was dein Herzenszustand ist. Das weiß natürlich der reiche Jüngling nicht und kokettiert, würde ich sagen, ein wenig mit Jesus. Er fühlt sich selbstsicher, ich würde sagen auch eher selbstgerecht, weil er betont, dass er durch seine Werke, die er schon seit Jugend an erfüllt, eigentlich das Gesetz ja erfüllt. Das heißt, er fühlt sich eigentlich gerecht vor Gott. Und er erwartet im Grunde genommen von Jesus eigentlich auch nur eine Bestätigung. Das ist so dieses Hushing for Compliments, so nach dem Motto: Ich bin doch toll, ne? Oder? Ja, klar, das ist super. Und deine Predigten sind auch immer der Hammer. So, ne? Das will man ja mal hören. Und dann sagt Jesus: Nee, also ist jetzt nicht so schlecht, aber da fehlt noch was, ne? Und das ist die eine Seite, also dieses selbstsichere, sich eigentlich im sicheren Fühlen, dass man eigentlich soweit alles richtig macht. Dann Zachäus im Gegensatz dazu, der krabbelt erstmal hoch auf den Baum, weil er gar nicht den Mut hat, sich durch die Menge zu boxen. Das hätte man wahrscheinlich auch machen können. Und weil er von der Gesellschaft, von den Umherstehenden, wahrscheinlich auch gar nicht so einfach reingelassen würde, weil er eigentlich eine Randgruppe ist. Es ist etwas, ein Jude, der sich sozusagen mit den Römern verbündet und die Steuern eintreibt als Zöllner, war eigentlich ein Verräter. Der reiche Oberer war wahrscheinlich ein sehr angesehener Mann. Da haben die Leute wahrscheinlich die Gasse freigemacht, damit der mit Jesus sofort reden kann. Zachäus nicht. Der musste oben auf den Baum steigen. Was hoch ist, da kann man runterfallen, da kann man sich verletzen. Das war ihm die Sache aber wert. Das heißt, er hat schon wirklich ein Risiko auf sich genommen, eine Mühe, keine Mühen gescheut, damit er Jesus zumindest sehen kann. Und dann ganz interessant, als Jesus sagt: Ich will in deinem Haus bleiben, wäre wahrscheinlich fast vor Schreck vom Baum gefallen, nehme ich an. So wäre es mir gegangen. Aber irgendwie kommt er da runter. Und was macht er? Freudig, freudig folgt er Jesus, nimmt ihn mit in sein Haus, und bevor Jesus irgendwas sagen kann, fängt er an: Ich bin schuldig, ich möchte Buße tun, ich möchte was ändern an meinem Leben. Also der zeigt sofort Reue und signalisiert Umkehr. Und zwar interessanterweise nach den zu diesem Zeitpunkt ja immer noch geltenden Gesetzen des alten Bundes, also des Gesetzes, ich zahle vierfach zurück und die Hälfte meines Besitzes gebe ich sowieso. Das hätte er gar nicht machen müssen. Das ist also schon mal eine völlig andere Haltung, die wahrscheinlich auch erklärt, warum er mit Namen angeredet wird und der andere nicht, weil Jesus sein Herz sieht, was eine ganz andere Einstellung hat, eine ganz andere Weichheit als das des Ersten, des reichen Jünglings. Und das erklärt auch, warum Jesus natürlich beide nicht unterschiedlich behandelt, weil das wiederum wäre ungerecht, sondern er behandelt jeden so, wie er gerne behandelt werden möchte. Der Erste beruft sich auf das Gesetz und versucht, das Gesetz als Begründung heranzuziehen, um sich vor Gott zu rechtfertigen. Was er nicht begriffen hat, ist, dass selbst wenn er vom menschlichen Ermessen ein guter Mensch ist, es ist aus göttlicher Sicht immer noch missraten und sechs Sätzen. Also, es kann nicht ausreichen, dass du aus deiner eigenen Kraft vor Gott dich gerecht machst durch deine Werke. Und das hat er gar nicht kapiert. Weil er denkt, wieso, ich habe doch alles gemacht. Nicht Gott hat gemacht, ich, der reiche Oberer, habe alles gemacht und das muss reichen. Zachäus sagt es nicht. Der weiß genau, dass er überhaupt nichts richtig gemacht hat. Aber er erkennt in Jesus auch die Autorität, den man anflehen muss und den man fragen kann, um die Gnade zu bekommen, die das Gesetz für solche Menschen gar nicht hatte, gar nicht vorgesehen hatte. Und das war für Jesus wichtig, weil in Zachäus hat er gesehen, dass der Mensch umkehren möchte und dass er Reue zeigt. Im Lukas 18, ein Stück vorher, ist ja auch diese tolle Geschichte von den beiden, von dem Pharisäer und der Sünder, dem Zöllner auch wieder, die beide dieses Gebet beten und der Pharisäer betet, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der, ich bin so ein toller Mensch. Und der Zöllner, der sich seiner Sünde bewusst ist, wagt es noch nicht mal zum Himmel aufzugucken und bittet einfach um Vergebung. Das ist praktisch fast mehr oder weniger direkt vor diesen beiden Erzählungen. Und das spiegelt sich hier auch wieder. Es geht um diese Herzenshaltung und um die Erkenntnis, dass die Werke dich nicht gerecht machen können. Das hat der reiche Obere gar nicht verstanden. Zachäus schon. Er weiß, dass er es von sich aus nicht machen kann. Und genau deswegen nennt er ihn eben auch Sohn Abraham und redet ihm mit dem Namen an, weil er sagen will, für Sünder bin ich ja in die Welt gekommen, weil Sünder sind wir alle. Das alte Gesetz und die ganzen Opfer und das ganze Brandopfer, was man ja regelmäßig jährlich machen musste, war ja nie dafür da, dass es Sünde wegnimmt, sondern nur, dass es an Sünde erinnert. Die Sünde kann nur Gott wegnehmen. Und im alten Bund war das das Versprechen von Gott, wenn ihr euch an diesen ganzen Dingen haltet, dann mache ich das auch. Aber es hat nicht funktioniert. In Römer 4, 1 bis 5 ist zu Abraham, der Vater des Glaubens, nochmal eine schöne Passage. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube zugerechnet werden als Gerechtigkeit. Interessanterweise, Abraham hat circa 430 Jahre vor Moses gelebt. Das heißt, er kannte weder Moses noch die 10 Gebote. Das kam später. Und trotzdem hat Gott nicht Moses die Versprechen gemacht, sondern Abraham. viel früher als das Gesetz in Kraft trat, weil es um den Glauben geht und nicht um die Werke. Im Epheser 2, Vers 7, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also der reiche Obere wollte sich eben genau durch diese Werke gerecht machen. Und da hat er sich auch in Sicherheit gewähnt. So rum. Er fühlte sich in Sicherheit. Machen wir es doch so. Der alte Bund mit den 10 Geboten hat, habe ich neulich in der Predigt gehört, 613 Anweisungen, kleinere Gebote, an die du dich halten musst. 613. Da ist irgendwie alles geregelt und eigentlich auch nichts, weil du kannst ja nicht das ganze Leben durchdeklinieren und jeden einzelnen Prozess vom morgens aufstehen bis abends wieder ins Bett gehen. Da bräuchtest du wahrscheinlich 6 Millionen Gesetze und auch das würde nicht jede Eventualität abdecken. Aber trotzdem, 613 sind es. Und wie ich schon sagte, Abraham kam viel vorher, viel früher, der kannte diese ganzen Gesetze gar nicht. Und trotzdem gab er Abraham dieses Versprechen. Worum geht es also hier in diesen beiden Erzählungen? Es geht natürlich nicht ums Geld. Das ist sekundär. Natürlich erregt es unsere Gemüter, wenn wir das hören. Und Geld ist wichtig. Aber was Jesus hiermit sagen will, ist was ganz anderes. Es geht, und das ist der Titel meiner Predigt, es geht um den neuen Bund. Es geht um das Ende des alten Bundes und den Beginn, den Jesus ja zu Lebzeiten einleitet, der aber erst komplettiert ist, als er am Kreuz hängt. Das heißt, der neue Bund tritt in Kraft in dem Augenblick nicht, als Jesus geboren wurde, sondern als er starb und dann wieder auferweckte. Das ist der neue Bund und Jesus bereitet die Menschen um sich herum auf diesen Prozess, auf diesen Wechsel, Paradigmenwechsel nennt man das so schön heutzutage, vor. Es ist eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Das, was früher richtig war, ist jetzt nicht mehr wichtig. Im Gegenteil, es ist falsch. Vielen Pharisäern war dieses Verständnis des Gesetzes ein Fallstrick, weil man überhaupt nicht mehr rauskam aus diesem Ich muss das machen. Ich. Und Jesus sagt, nee, du gar nicht. Du schaffst sowieso nichts. Kriegst sowieso nichts auf die Reihe. Vielleicht unter uns aus menschlichem Ermessen, ja, bist du vielleicht besser als ein anderer, aber aus Gottes Sicht bist du ein Winzling. Und das wirst du auch immer bleiben. Das sagt er uns zum Glück nicht immer so deutlich, aber das steckt natürlich dahinter. Es geht also um den neuen Bund, den Jesus mit allen Menschen geschlossen hat. Und das Interessante ist, dass der alte Bund war zwischen Gott und dem Volk Israel geschlossen. Der neue Bund ist vom Prinzip zwischen Gott und Jesus geschlossen. Jesus geht und er bringt sozusagen die Schuld, die das Volk Israel eben nicht Gott gebracht hat. Im zweiten Moses, bevor das Volk Israel die 10 Gebote erhält und auch diesen Stier da sich bauen lässt von Aaron, da schwören sie nochmal Gott ewige Treue. Und alles, was du uns gebieten wirst, Herr, werden wir tun. Das wiederholen die 2-mal. Und es dauert mehr oder weniger einige Minuten. Moses kommt nicht rechtzeitig zurück. Die machen sich Sorgen und zack, alles vergessen. Wir wollen einen Gott haben, der vor uns geht, nachdem Gott sie gerade aus Ägypten rausgeführt hat. das Wasser gespalten hat, zigtausend ägyptische Krieger vernichtet hat, wo man heutzutage denkt, was soll er dann noch machen, damit man das glaubt? Und trotzdem brauchte es nur eine Verzögerung, dass Moses nicht schnell genug wieder runter war, um sie zu zweifeln. Das heißt, wenn man das aus juristischer Seite sieht und wir gehen einen Vertrag ein, Gott hält sich daran und das Volk hat sich nicht dran gehalten. Deswegen wusste Gott auch schon bei der Erschaffung der Erde und auch schon im Alten Testament, dass dieser alte Bund nicht für immer sein wird. Und das ist wichtig, weil wenn man mit dem Verständnis auch das Alte Testament liest, dann ist das Gottes Plan, dass er bei Jesus irgendwann ankommt, weil sonst macht das Alte Testament überhaupt keinen Sinn. Und Jesus ist der einzige Vertragspartner, den Gott akzeptiert und auf den wir uns verlassen können, dass er auch niemals vertragsbrüchig wird, weil Gott in Jesus vom Prinzip sein Ebenbild sieht. Im 2. Korinther 3, 17, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert geschrieben. Aber als ich das gelesen habe, ist mir das erste Mal klar geworden, was in der Schöpfungsgeschichte gemeint ist, wenn Jesus sagt, ich erschaffe dich in meinem Ebenbild. Genau das steht hier geschrieben. Gott hat uns in seinem Ebenbild erschaffen und er sieht uns, wenn wir in den Spiegel gucken und auf der einen Seite ist Gott, dann sieht Gott in uns, wenn wir denn Jesus angenommen haben, nicht mehr mich oder dich, sondern er sieht Jesus. Und damit sieht er mehr oder weniger sein Konterfei. Und das ist damit gemeint, wenn geschrieben ist, ich erschaffe dich in meinem Spiegelbild. Das ist im 2. Korinther 3, 17 wunderbar beschrieben. Das funktioniert aber nur, wenn du auch Gott bzw. Jesus annimmst. Weil sonst sieht er in dir den sündigen Menschen oder einen Elefanten oder eine Maus und sagt, das bitte ich aber nicht. Und so habe ich das auch nicht erschaffen. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil es steht und fällt mit der Person Jesus Christus. Und ob du an ihn glaubst oder nicht. Also ganz wichtig, der neue Bund ist ein Bund zwischen Gott und Gott. Der alte Bund war ein Bund zwischen Gott und dem Volk Israel, zwischen Menschen und einem Gott. Das kann gar nicht gut gehen. Das ist ein ungleiches Kräfteverhältnis. Und Gott wusste das natürlich. Und deswegen haben wir zum Glück Hebräer 10, wo drin steht, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die es opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfer aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Das hatte ich eben nochmal gesagt. Warum wurde denn ständig geopfert? Es war eine Erinnerung an die Sünden, es war aber keine Reinwaschung von den Sünden, weil das hat Gott gar nicht vorgesehen. Das kann nur er und das kann kein Stierblut oder Lammblut oder irgendein anderes Blut. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren oder Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir geschaffen. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Das sollten die ja machen. Und das ist das, was man begreifen muss. Das haben die ja nicht falsch gemacht. Aber sie haben die nächste Stufe nicht erreicht. Weil das war eine Vorbereitung auf das, was kommt. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, das Gesetz, damit er das zweite, den neuen Bund, einsetzt. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, mit dem ich ihn schließen will, nach diesen Tagen spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Das ist der neue Bund. Er gedenkt dieser Sünden nicht mehr. Warum? Weil Jesus sie für uns ein für alle Mal auf sich genommen hat. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Jetzt ist die große Frage, ja, heißt das jetzt der Freifahrtschein zum Sündigen? Wir können ja gar nicht mehr sündigen. Natürlich können wir sündigen. Wir sündigen ja auch. Es ist ein Unterschied zwischen dem, ob die Sünde vor Gott getilgt ist, das ist sie, wenn du Jesus annimmst, oder und ob du trotzdem weiter sündigst, weil das machen wir alle. Der eine mehr, der andere weniger, aber Sünder werden wir immer bleiben, aus menschlichem Ermessen. Aber Gott wäscht uns rein, und wenn Jesus wäscht uns rein, Entschuldigung, und wenn wir vor Gott stehen, dann tritt Jesus für uns ein. Der sieht nicht mich oder dich als Sünder, sondern der sieht dieses weiße Gewand und denkt, alles klar, wie beim Flughafen, Passwort, zack, bang, passt. Da ist nichts drin von abgelaufenem Visum oder irgendwie, ne, nur noch 3 Monate statt 6 Monate gültig. Ist alles okay, du kannst durchgehen. Da wird gar nicht nachgeguckt. Und das geht nur, weil Jesus für uns eingetreten ist. Und das ist das Entscheidende, was Jesus auch bei Zachäus macht. Er sieht das Herz, er sieht die Bereitschaft zur Umkehr, und das reicht ihm. Er will ihm gar keine Forderungen auflegen, das und das und das und das musst du machen, weil darum geht es ja gerade. Das müssen wir eben nicht mehr machen. Sondern er will nur, dass du, dass wir ihn annehmen als Autorität, die er hat, und die Leistung bzw. das, was er am Kreuz für uns gemacht hat, ein für alle Mal, das hat er für dich und für mich jeden Tag wieder gemacht. Und die Sünden sind reingewaschen, bevor wir überhaupt wissen, dass wir sie begehen. Es gibt eine schöne Online-Predigt dazu, auf Englisch. Und der hat ist ein Linguistikprofessor und Priester in Texas. Und der hat so eine kleine Rechenaufgabe zwischendurch gemacht. Stellt euch jetzt mal vor, ihr müsstet eure Sünden zusammenzählen. Genau, und er sagt jetzt an der Stelle gerne mal Wortmeldung. Wie viel haben wir denn? So, ne? Also, Sünden, die du begangen hast. Und jetzt denk mal an die Sünden, die du gebeichtet hast. Wenn du gut bist, meinte er, dann liegst du so bei 30%. Das heißt, 70% sind da noch offen. Von denen weißt du vielleicht gar nicht, dass du sie begangen hast. Für die hast du Gott noch nicht mal um Vergebung gebeten. Und der Hammer ist, die sind trotzdem vergeben. Und warum ist das so wichtig? Weil uns klar werden muss, dass wir, auch wenn wir beichten, beten, fasten, was auch immer wir machen, wir erreichen nicht diesen Standard und wir dürfen nicht den Fehler machen von dem reichen Jüngling, der meint, ja, aber ich mache das ja alles, also ist das schon in Ordnung. Und Gott sagt, Jesus sagt, nein, ich nehme dich so an, wie du bist, aber du bleibst ein Sünder, aber das ist auch in Ordnung. Und es ist eben kein Freifahrtschein zur Sünde, das Gnadenverständnis, sondern wie in Titus 2, 11, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von allen Ungerechtigkeiten und reinigte sich selbst, ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Damit ist nicht gemeint, tu das, Samstag evangelisieren, das und das und das und das. Sondern was damit gemeint ist, ist, dass wenn wir es wirklich verstehen, wenn wir die Gnade wirklich verstehen, dann machen wir das sowieso, weil wir das machen wollen. Und auch da hat der Prediger ein schönes Beispiel gebracht. Als junger Mensch ist er wahnsinnig gerne schnell mit dem Auto gefahren und das darf man in Amerika ja nicht so. Hat also enorm viele Tickets bekommen und meinte, also so sein Rekord war auf irgendeinem Highway mal so 150 Meilen. Das sind also 200, über 200 km/h, glaube ich. 1,6, ne? 220. Also normalerweise darfst du, glaube ich, was 60, 65 fahren. Also das ist richtig schnell. Wenn du da geblitzt wirst, bist du den Lappen los und Geldstrafe und hast richtig Probleme. Das musste er irgendwie mehrmals gemacht haben. Und sagte auch, er hatte damit ein Problem. Irgendwann hat er natürlich damit aufgehört. Aber jetzt kommt's. Dein Vater hat ihn dann irgendwann ein Ticket zu diesem Indianapolis, zu diesem, wie Nürburgring für uns, ja, für diesen Speedkurs geschenkt und meinte so, hier, du kannst jetzt so schnell fahren, wie du willst. Es ist okay, es ist erlaubt. Mach es. Der ist so, wo ist hier der Haken? Okay. Steigt rein ins Auto, vorne war dann so ein Fahrzeug, was sozusagen ihn mitnimmt und er meinte, du kannst so schnell fahren, wie du willst, ich fahre dir immer voraus. Der beschleunigt also auf 80, 90, 100, 150, 160. Bei 180 wird er schon ganz nervös und denkt, wenn ich jetzt schneller fahre, ist es aber gefährlich. Und er meinte, er konnte gar nicht mehr schnell fahren, weil er an Paulus dachte, nicht alles, was erlaubt ist, ist auch nützlich. Und er meinte, der ist von alleine runtergefahren oder hat das Tempo gedrosselt, weil er meinte, vor 10 Jahren wäre das der Burner gewesen, da wäre er da wahrscheinlich doppelt so schnell längst gefahren. Ja, jetzt wollte er gar nicht mehr. Es war ihm zu gefährlich. Und das war, fand ich, wichtig, weil wir häufig Angst haben, ja, wenn wir vielleicht zu viel von Gnade verstehen, dann verleitet es uns ja vielleicht einfach weiter zu sünden. Und er meinte dann so schön, ja, was soll man denn machen, wenn jemand sagt, aber ich sündige trotzdem, ich kann diese eine Sünde oder diese 10 oder 20 Sünden, ich kann sie einfach nicht abstellen und ich mache es immer wieder, was soll ich tun? Und er meinte, stop it, hör einfach auf und gut ist. Und das ist so einfach, dass es gut ist, weil mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und steht es nicht zu, den anderen zu verurteilen, weil er über Sünden stolpert, die vielleicht für mich überhaupt kein Problem sind. Oder für dich. Dafür hast du ganz andere Probleme. Oder ich habe ganz andere Probleme. Und das Problem hierbei ist, dass es viel schwieriger ist, diese Gnade erstmal für sich zu akzeptieren, aber auch dann dem anderen zuzubilligen. Nämlich auch der andere steht unter derselben Gnade wie du. Und auch der andere wird bei Namen gerufen wie du. Und auch der andere darf Fehler machen. Und auch der andere möchte vergeben werden. Das war eine emotionale Vorbereitung. Ich habe noch zum Schluss, wenn ich mich wieder einkriege. Noch was Interessantes. Tief durchatmen. Jesus ist ja der hohe Priester. Und interessanterweise wissen wir ja auch, sollen die hohen Priester eigentlich aus dem Stamm Levi kommen. Jesus stammt aber aus dem Stamm Juda. Der hätte eigentlich nie ein hoher Priester sein dürfen. Er ist in der Nachfolge von David als König legitimiert, aber nicht als hoher Priester. Danke. Ist jetzt vorbei. Das so nebenbei, eigentlich typisch für Jesus. Wahrscheinlich haben sie ihn deswegen auch nicht anerkannt, weil er dachte, du kannst es gar nicht sein. Du bist gar kein Levi, sondern du bist aus dem Stamme Juda. Das geht gar nicht. Und auch da ist diese Gesetzeshaftigkeit den meisten ein Stolperstein geworden. Weil sie all die Wunder, die Jesus gemacht hat, überhaupt nicht wahrnehmen konnten, weil sie in ihrem Gesetzesdenken völlig blockiert waren. Was heißt das jetzt für uns? Man sollte sich vor einer Predigt ausheulen, dann geht es schneller. Das heißt, wir können unsere Freiheit wirklich genießen. Und Jesus will das auch. Und wir können auch das Vertrauen haben, dass Gott uns an die Hand nimmt, umzukehren. Und zwar täglich. Aber das braucht Zeit. Und der eine braucht mehr Zeit und der andere weniger. Aber das ist auch in Ordnung. Was Gott will, ist, dass wir das aus freien Stücken machen und nicht, weil wir uns neue moralische Gesetze mitnehmen. Und dieses, ich nehme ein bisschen was aus dem Alten Testament und ein bisschen was aus dem Neuen Bund, alter Bund, neuer Bund. Jesus, okay, für die Vergebung der Sünden, aber so ganz kann ich das nicht annehmen. Ich möchte mich schon gerne so ein bisschen kasteien zwischendurch. Also nehme ich mal von den 10 Geboten vielleicht 5 und die binde ich mir dann aber hier auch um die Schulter und die schleppe ich in mein christlichen Leben auch fleißig mit mir rum, damit irgendwelche moralischen Gesetze, an die ich mich halten kann, noch existieren. Das ist aber nicht das, was Jesus möchte. Wir können den neuen Bund mit dem alten nicht mischen. Entweder schwarz oder weiß. Beides zusammen geht nicht. Und auch wir müssen, glaube ich, lernen, und das spreche ich auf jeden Fall für mich, diese moralischen Gesetze und Verpflichtungen, die wir manchmal so mit uns rumschleppen, auch die können wir ablegen und auch die hat Jesus auf sich genommen und dem brauchen wir uns auch nicht zu unterwerfen. Und deswegen müssen wir auch immer aufhorchen, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen mehr Reglementierung, Gesetze, eigene To-Dos. Wer ist jetzt eigentlich ein Christ? Was muss man jetzt machen als Christ? Ich hoffe, nach der Predigt, also mir ging es so, was muss ich machen als Christ? Gar nichts. Du musst absolut nichts machen. Du kannst gar nichts machen. Du kannst glauben und das auch nur aus Gnade, weil Gott dir den Glauben gibt. Aber alles Weitere, was du machst, sollte aus diesem Glauben sich speisen. Und dann wird es keine Last. Dann ist es etwas, was du gerne machst. Und es läuft von alleine. Und wir wissen selber, wir merken ja, wenn der Geist wirkt, dann passieren die Sachen wirklich von alleine. Ob es der schöne Gottesdienst, der internationale war, ob es andere Events sind, die wir gemacht haben, ob es Evangelisieren ist. Wenn wir Leute treffen und das eigentlich gar nicht geplant haben, die uns auf einmal so, ne, in den Schoß fallen. Das ist dann, wenn der Geist wirkt und das müssen wir zulassen. Aber wir müssen davon Abstand nehmen, dass wir eine Liste abhaken müssen als Christen, die wir erfüllen müssen, um Kriterien zu erreichen, die nicht Jesus uns auferlegt, sondern die wir selber uns auferlegen, aus falschen moralischen Vorstellungen. Prost. Amen.